Podcast. Ja, ihr habt's gehört, wir haben ein kleines, nettes, neues Intro, geschaffen von euch. Geschaffen von euch tatsächlich, muss man ja so sagen.
Kann man so sagen.
Im Hintergrund hört ihr also eine, im Hintergrund ist ja Quatsch, im Vordergrund natürlich, als Intro hört ihr eine Aufnahme aus Osnabrück, aus einem Spiel in Osnabrück.
Ja.
Und damit herzlich willkommen bei 1912, das ist unser SVM-Podcast. An meiner Seite ist der Lukas.
Ja, und an meiner der Tobi.
Moin. Und ich würde gerne direkt damit anfangen zu polarisieren und sagen, ich liebe solche Montagsspiele.
Ja, wir haben jetzt gedacht, ne, gerade da, wo im Stadion dieser Sprechgesang nicht zu hören war, dann nehmen wir ihn in unser Intro mit auf. Haben ihn lange mit uns rumgetragen und jetzt haben wir ihn endlich einbauen können. Und 4:0, Heimsieg. Gegen die Viktoria Köln, gegen die wir zu Hause
wäre, worüber wir heute reden müssten, aber ich habe diesen polarisierenden Satz nicht deswegen gesagt und auch nicht, um irgendjemanden zu vergräben. Es tut mir also leid, dass wir die Hälfte der Hörer jetzt an der Stelle verloren haben. Ja. Aber die anderen Hälfte erkläre ich halt sehr gerne, dass es mir natürlich auch darum geht, dass morgen Fassbender endlich seinen Knoten gelöst hat und zum ersten Mal seit der Erfindung des Rasenmähertreckers das Torwartschießen gewonnen wurde. Und natürlich müssen wir auch über den süßen kleinen roten Flitzer reden, der jetzt auch das Intro beim Fußball.
Ja, ich finde, da war Protest auf jeden Fall angemessen, dass man da das Spiel unterbrechen wollte. Das ist schon in Ordnung wegen so einem Quatsch. Ja, das waren so die großen Themen nebenher.
Also die Highlights für heute.
Die Highlights für heute, genau. Das Spiel war es spielerisch nicht. Ergebnistechnisch, ja.
Ja, genau. Am Ende zählt das, was zählt.
Ich weiß nicht, wollen wir. Junge, hier geht's ab. Er haut die Phrasen raus wie kein Zweiter, du.
Hier.
Ich weiß nicht, wollen wir mit dem Trillerpfeifen-Protest anfangen?
Wollen wir mit dem Trillerpfeifen-Protest anfangen? Wollen wir das wirklich tun?
Wir müssen drüber reden, ne? Wir können nicht drüber wegkommen,
ehrlich gesagt. Ich schon. Okay. Weil ich weiß nicht, also ich glaube, ja, wir kommen jetzt so in ein sehr diametrales Gespräch. Ich glaube, du kommst da so ein bisschen mehr auf Ultraseite an mich heran. Ich sehe das mal eher als neutraler Zuschauer, also damit ihr gleich wisst, wo wir hier stehen.
Ja, ich wollte eigentlich so sagen, ich wollte den Protest so ein bisschen erklären aus meiner Sicht und auch also ich habe mit niemandem aus der Ultraszene gesprochen, aber auch so ein bisschen aus Ultrasicht, warum das angemessen war sozusagen. Wollte mich da aber eigentlich nicht so positionieren, aber ich so immer wenn ich da, ich habe da ja schon drüber gesprochen mit Leuten, die das auch nicht nachvollziehen konnten und da muss man halt eine Seite einnehmen und das ist ja auch in Ordnung. Man will ja nicht irgendwie sonst so immer um den heißen Brei rumreden oder dann irgendwie so allglatt sein, dass man dann quasi gar keine Meinung vertritt, sondern es ist halt, wie es ist. Montagsspiele ziehen ja immer einen Protest nach sich sozusagen. Also
Sich leider nicht, weil es war ja während des Spiels.
Ja, und die Ultras hatten ja, oder alle Ultras in der dritten Liga oder alle aktiven Fangruppen oder wie auch immer, hatten immer so transparente Montagsspiele abschaffen, weil Montagsspiele ja ein sehr fanunfreundliche Anschlusszeiten mit sich bringen. Und dagegen soll protestiert werden, damit nach dieser Saison, glaube ich, 22, 23 ist, glaube ich, der, ich weiß nicht, ob da verhandelt wird oder ob da jetzt verhandelt wird für die nächsten, für das nächste Jahr, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall für den nächsten TV-Vertrag, sagen wir es aber so. Da wird in der ersten und zweiten Liga wurden die Montagsspiele abgeschafft. Und in der dritten Liga zählt halt dieser Vertrag noch, der, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, über 5 Jahre geschlossen wurde. Ich glaube, seitdem die Telekom eingestiegen ist, gibt es halt auch diese Montagsspiele. Und seitdem, ich sage jetzt 5 Jahre, ist jetzt 4 oder 3 waren und keine Ahnung, auf jeden Fall, seit dem letzten Vertrag gibt es halt diese Montagsspiele. Und dagegen soll jetzt, oder da will man seine Stimme erheben sozusagen, damit da halt auch auf Faninteressen eingegangen wird. Und nicht halt nur kommerzielle Interessen. Und unsere Meppner Ultras haben halt, ich sag mal, bei unserem letzten Montagsspiel ja schon die 19 Minuten 12 halt einen Stimmungsboykott vollzogen und hatten halt auch transparent hochgehalten. Ihr wollt unsere Stimme, dann wollen wir auch eure Stimme sozusagen. Damit war irgendwie so weit.
Ja,
und da wurde natürlich dann halt auf eine Positionierung des SV Meppen angespielt, was diese Montagsspiele angeht. Und diese Position kam nie, sozusagen.
Also
bis heute nicht, ja. Also Ronny Maul hatte im Interview des Spiels auch noch gesagt, die Ultras wollten mit uns sprechen und wir haben gesagt, zu diesem jetzigen Zeitpunkt können wir halt noch kein Statement abgeben. Ich glaube halt im Vorfeld des Spiels hat der SV Meppen auch noch so eine nichtssagende Pressemitteilung rausgehauen, so wegen zum Montagsspielen. Dass man auch auf die Fans zugehen will und bla bla bla, aber dass sie auch wichtig sind oder dass die TV-Einnahmen wichtig sind und sowas alles. Und habe ich so rausgelesen, dass der Aston Martin den Montagsspielen gar nicht so kritisch gegenübersteht. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Das habe ich da nur rausgelesen. Wie gesagt, da kann man eigentlich nicht rauslegen, wie der Aston Martin dazu steht.
Kann ich das auch gut verstehen, wenn ein Montagsspiel auch bedeutet, dass insgesamt mehr Geld in die Kasse fließt, weil du halt natürlich mehr TV-Rechte hast, mehr verkaufen kannst, mehr Bildmaterial auf die Scheibe bringst. Dann ist das für einen Club wie den SV Map natürlich essentiell, weil da zählt einfach jeder Euro und wenn es da halt ein paar tausend Euro mehr gibt, dann gibt es halt ein paar tausend Euro mehr.
Ja, Motorspiele werden ja, glaube ich, auch vom Mapner Publikum ganz gut aufgenommen. Es gibt ja auch Vereine, die unter Motorspielen so ein bisschen leiden, in Anführungsstrichen. Ich habe gelesen, dass Hansa Rostock immer in der dritten Liga sehr viele weniger Einnahmen hatte sozusagen am Montagsspielen, weil die Fans da, ich weiß jetzt nicht, ob die viele Fans von außerhalb haben dann, die da auch nicht anreisen konnten und dann auf den Stadionbesuch verzichtet haben. Und die haben sich dann gegen Montagsspiele ausgesprochen. Wie gesagt, als da der Zuschauerschnitt, diese Saison kann man es ehrlich gesagt nicht so ganz bewerten, weil die beiden oder das eine Montagsspiel war unter Corona-Bedingungen und da war, glaube ich, Ausverkauf von der Heimseite auf jeden Fall. Da waren gegen Havel so auch ungefähr 6.000 Leute da. Und jetzt waren es vergleichbar wie zu anderen Spielen. Und im neuen TV-Vertrag der ersten und zweiten Bundesliga zum Beispiel ist jetzt das Montagsspiel jetzt ja nicht ersatzlos gestrichen. So wird es ja in der dritten Liga auch nicht sein. Das ist klar. Das sind die Ultras sich mit Sicherheit auch bewusst, dass man nicht sagt, okay, wir machen so wie alles wieder so wie früher. Dass man sagt, das ist jetzt einfach ein Samstagsspiel mehr. Nein, es ist klar, dass jetzt dafür ein anderer Termin gefunden wird für ein Live-Spiel. Ich hoffe, dass die sich das klar sind, weil dass der Fußball sich auch weiterentwickelt und dass auch ein Live-Spiel mehr Kohle bringt, ist klar. Bei der ersten und zweiten Bundesliga ist glaube ich, bei der ersten Bundesliga ein Sonntagsspiel mehr geworden und bei der zweiten Liga halt ein Samstagabendspiel. Und das ist vielleicht auch eine Regelung, die man auch für die dritte Liga in den neuen Verhandlungen anstreben sollte als Verein oder als alle Vereine, weil alle Vereine stimmen ab, setzen sich halt dann mit den Medienvertretern zusammen und dann sagt man, okay, Montagsspiele sollte man abschaffen, man sollte dafür vielleicht einen anderen Termin finden. Das ist, glaube ich, so der Plan, der jetzt zur Diskussion steht. Und wahrscheinlich ist das auch was die Ultras dann mit dem SV Meppen gerne anstreben wollen.
Ja, das ist ja auch durchaus löblich und das dürfen sie auch gerne tun. Und ich glaube, es wehrt sich halt auch keiner, ich spreche jetzt mal als Otto Normalzuschauer, dagegen aus, wenn wir jetzt, keine Ahnung, samstags 18:30 Spiele haben oder wie, also muss natürlich auch zusehen, dass du vielleicht die anderen Ligen nicht triffst. Das wird wahrscheinlich auch problematisch sein. Aber dass du halt irgendwie einen anderen Termin findest, der am Samstag oder am Sonntag gelegen ist, gar keine Frage.
Die Sache halt ist halt ein Tag finden, wo man halt nicht einen halben Tag oder einen ganzen Tag Urlaub nehmen will, wenn man seinen Verein auch auswärts unterstützen will. Es geht ja meistens um die Auswärtsfahrten. Ne?
Die Sache ist ja aber auch einfach, wie du diesen Protest durchziehst. Und du hast es ja selber schon gesagt, letztes Mal wurde halt geschwiegen. Ich meine, das drückt letztendlich auch Protest aus. Und die Stille war halt auch sehr, sehr drückend dann da im Stadion, als wir das letzte Montagsspiel hatten. Ja. Und mit den Trillerpfeifen ist man jetzt halt natürlich einen ganz krassen Schritt weitergegangen, der halt vielen Leuten gegen den Strich ging.
Richtig.
Natürlich auch dem Schiri, der ja dann das Spiel abgebrochen hat. Das ist ja das einzige, da waren wir ja nur kurz davor.
Und auch noch sehr weit weg.
Ja gut, aber ich glaube, das ist, wenn ich das so richtig gesehen habe, Warnstufe 2 ist Unterbrechen, Warnstufe 3 ist Abbrechen.
Richtig, das stimmt natürlich, der Drei-Stufen-Plan des DFB kam zum Einsatz, aber zwischen Stufe 2 und Stufe 3 ist nicht so, okay, eine Unterbrechung oder eine Störung heißt, wir brechen sofort ab.
Ja.
Das ist nicht so.
Naja, nein, das glaube ich auch. Aber hätte man dann nochmal eingesetzt für eine etwas längere Zeit, dann wäre halt vorbei gewesen. Da muss man sich, glaube ich, auch drüber im Klaren sein. Das sind die Ultras sich mit Sicherheit auch. Es war ja danach dann im Block auch ruhig. So ist es nicht. Nichtsdestotrotz kann ich auch jeden verstehen, dem das dann auf den Keks ging, bei uns auf dem Block, da kam ja dann auch der Ruf, ey, ich muss morgen wieder arbeiten. Ich meine, das ist ja ist natürlich auch
schöner
ein
Gag.
Besonderes Interesse, ja, dass dann man nicht umsonst in der Kälte sitzen will. Womit halt nichts gewonnen ist, dann machen wir uns halt auch bewusst, ja, die kommen bestimmt in einen Dialog mit dem SV, aber nur weil die jetzt das Spiel zum Unterbrechen gebracht haben, wird der DFB ja seine Haltung nicht ändern. Siehst du das anders?
Achso, bist fertig.
Okay. Nein, ich bin noch nicht komplett fertig. Lass dir gerne ein Intermezzo.
Es geht ja jetzt nicht darum, dass der DFB jetzt alles über Bord wirft. Das wird ja auch bei der ersten und zweiten Liga nicht so gewesen sein. Der SV Meppen ist der erste Ansprechpartner dann in dem Fall. Der SV Meppen sitzt sich ja mit den anderen Vereinen dann auch in einen Dialog mit den, ich weiß jetzt nicht, ob mit dem DFB und mit der Telekom oder wie auch immer. Aber es geht ja halt darum, ein Protest ist ja nur wirksam, wenn er wahrgenommen wird. Motorspiele abschaffen ist für die Ultras, wenn da so ein Transparent hängt, da wird nicht drüber berichtet. Das wird wahrscheinlich nicht mal im Fernsehen gezeigt, da wird auf keiner Internetseite irgendwie was berichtet. Deswegen ist jetzt der einzig wahre Protest, das ist ja auch so wie bei einem Lokführerstreik oder so, wenn die nach Feierabend sozusagen sich dahinstellen und für gerechtere Löhne kämpfen, nimmt das auch keiner wahr.
Ja.
Und deswegen, das Motto war Motorspieler abpfeifen, das stand ja auf dem Transparent. Und genau das haben die Ultras gemacht, sozusagen. Die haben dieses Motorspiel abgepfiffen. Und das finde ich eigentlich ein Protest, wie er im Buche steht.
Natürlich, aber du musst halt, ich glaube, auch dann bedenken, die Ultras, wie groß ist unsere Ultras-Gruppe, die da jetzt das auch mitgemacht hat? Ich diskutiere sie jetzt mal groß und sage, es sind 1.000 Leute.
Ja.
So, und es waren 7.500 oder 7.600 und noch was im Stadion.
Ja.
Und ja, ich sag mal, roundabout 6.000 Leute fühlen sich dann auch mehr oder weniger davon gestört. Das sind halt die 6.000 Leute, denen egal ist, ob halt ein Montagsspiel stattfindet oder nicht. Weil wenn es zu Hause ist, fahren sie halt hin und wenn es auswärts ist, dann fahren sie nicht hin.
Ich
kann natürlich das persönliche Interesse dann verstehen, dass man sagt, klar, ich möchte da hin. Aber man muss natürlich auch an den Otto Normalfan denken, der sich dann halt durch so eine Aktion halt eher gestört fühlt.
Aber das ist doch der Punkt. Diesen Leuten ist das egal, wann gespielt wird. Die Leute fahren jetzt nicht durch die Republik, um den Verein zu unterstützen. Diese Menschen sitzen zu Hause und gucken sich ein Auswärtsspiel an oder Leute setzen sich ins Stadion, wenn Meppen zu Hause spielt. Dann ist das egal, ob das am Montag stattfindet, ob das am Samstag stattfindet, ob es am Sonntag stattfindet. Und deswegen ist das ja, okay, die fühlten sich für diesen Tag, an dem einen Tag gestört. Aber im Endeffekt wenn Auswärtsspiele Montag stattfinden, es geht ja auch nicht nur um den SV Meppen, es geht ja auch um alle, diese 1.000 Leute, die sind davon massiv eingeschränkt. Und die anderen 6.000 oder noch mehr Leute sind davon nicht eingeschränkt, sondern die gucken, egal ob es Montag ist oder am Wochenende, das Spiel dann im Fernsehen zu Hause. Oder halt gehen ins Stadion, wenn man zu Hause spielt. Und deswegen ist das ja ein Protest, der nicht nur diese paar Prozentpunkte betrifft, sondern halt quasi alle SVM-Fans oder viele. Es gibt natürlich auch Leute, die können jetzt vielleicht am Wochenende nicht ins Stadion, sondern nur am Montag, das ist aber ein sehr, sehr geringer Prozentteil, aber ich kenne einen auf Twitter, der dann geschrieben hat, juhu, Montagsspiel, dann kann ich es auch endlich mal im Stadion gucken, weil ich arbeiten muss am Wochenende. Hm. Gut, diese Leute gibt es auch, klar, aber das ist dann auch schon eine sehr, sehr krasse Minderheit.
Ja, gut. Ja, ich meine, wir können ja jetzt lange, glaube ich, hin und her diskutieren und was mich halt dann auch gestört hat, ist, man hat mit dem Protest erreicht, was man wollte.
Ja.
Man hat die Unterbrechung hingekriegt, man hat die Medienwirksamkeit hinbekommen. Ja. Was ich sehr, sehr schade fand dazu, war, dass danach dann trotzdem die weiteren 70 Minuten des Spiels geschwiegen wurde.
Ja.
Keine Unterstützung da war, frage ich mich auch. Hätte das eine nicht gereicht, hat man da nicht das erreicht, was man will und muss man sich dann auch wieder anschicken, die Mannschaft zu unterstützen. Was ich dann wiederum nämlich wieder auch nicht gut fand, und da muss ja auch die Mannschaft so ein bisschen die Kritik gerade kurz abkriegen, ist, dass tatsächlich nach dem Spiel auch, und es ist ihnen immer gegönnt, dass die Mannschaft halt erst zu den Ultras geht, aber auch die Mannschaft hat sich über diesen Protest aufgeregt. Die Mannschaft war deswegen sauer, vielleicht jetzt auch mal.
Hat man und bei vielen man gesehen,
trotzdem hinterher zu den Ultras hin.
Zuerst.
Und dann fangen sie, zuallererst, das fand ich nämlich gut, und dann fangen sie an, Stimmung zu machen, zu jubeln und ihre kleine Freude-Choreo abzufeiern. Ja. Dann kann man sich da meiner Meinung nach, wenn dann an der Stelle auch bedeckt halten, fand ich nicht so cool. Oder man geht halt als Mannschaft ausnahmsweise mal andersrum durchs Stadion.
Und zieht erst die anderen
zur neuen Tribüne, die wir dann halt versucht haben, irgendwie auf schwache Art und Weise so ein bisschen Support, so ein bisschen Fangesang, so ein bisschen reinzukriegen. Da muss ich, wie gesagt, der SV halt ein bisschen den Schuh anziehen, aber die Ultras halt auch, weil da dann halt auch angesagt gewesen wäre, meiner Meinung nach, sich bedeckt zu halten.
Genau, da gab es ja auch heftige Pfiffe dann für die Ultras in dem Fall.
Ja, zwischendrin gab es ja sogar, also als es zum Abbruch kam, Ultras rausrufe bei uns aus dem Block. Das ist natürlich auch krass.
Dass wir halt so gemeint war es wahrscheinlich nicht.
Nein,
tippe ich mal so, aber das war aus den Emotionen raus.
Halt, genau. Ja, klar.
Du, das ist ja auch jeder, der sauer ist, dem bricht das dann so raus. Das ist schon okay auch in dem Fall. Aber ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass es vielleicht auch so ein bisschen zum Bruch kommen könnte und dass wir jetzt vielleicht, wenn wir das Spiel verloren hätten und so weiter, dass das so eine Negativspirale gekommen
wäre. Dann hätte es mal ganz anders ausgesehen, glaube ich.
Ja, genau, das ist halt das Ding.
Ja, was sie auf jeden Fall auch geschafft haben, ist, dass wir den Podcast jetzt fast eine Viertelstunde darüber gewidmet haben. Und ich denke, wir haben dem jetzt auch Genüge getan. Wir können da halt diese zwei Meinungen, die Ultra-Meinung und die Otto-Normal-Meinung, nicht vereinen. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Aber vielleicht das nächste Mal.
Ja, ich finde,
also ich würde die Ultras bitten, das nächste Mal im Protest dann mehr zu sortieren. Wenn ihr so eine krasse Aktion macht, okay, dann beißt sie zusammen und halt die durch. Also ich spreche jetzt nicht von mir, sondern so allgemein. Mhm. Aber dann seid hinterher halt auch wieder die Supporter, die ihr sonst seid.
Ja, ja, ist halt schwierig von, ja. Also ich kann das auch verstehen, dass man halt dann sozusagen diesen Protest dann vielleicht das ganze Spiel über durchzieht und ja, dass man halt zeigen will, okay, wenn eine bestimmte Fangruppe nicht da ist, dass es dann halt ja, wie Geisterspiele ist so ein bisschen, so fühlte es sich ja doch zum Teil auch an. Es gab
so ganz schlimm fand ich
es
tatsächlich.
Ja, zum Teil, gerade in der ersten Halbzeit. Zweiten Halbzeit kamen ja die Fangesänge dann auch von den anderen Tribünen so ein bisschen, aber organisierter Support ist halt noch was anderes und das funktioniert dann immer besser. Ist ja auch logisch, wenn das dann halt von einem Block angestimmt wird, wo man sich dann orientieren kann in dem Fall. Muss natürlich nicht der Ultra-Block sein, das kann sich natürlich, ja. Da können sich auch an, wir haben ja ganz viele auch aktive Fans, die dann auch zu vielen Auswärtsspielen fahren, die jetzt vielleicht nicht unbedingt dieser speziellen Ultra-Gruppe zugeordnet sind, sondern die dann halt auf der Süd stehen, auf der Nord oder wo auch immer oder was auch immer und dann könnten die sich dann auch was anstimmen oder so, aber ich will eigentlich nicht jetzt sagen, die müssen Support machen und die sollen Support machen, also jeder kann Support machen, so in dem Fall, das ist halt so, jeder, wenn keine Stimmung da ist, dann kann man nicht sagen, das ist jetzt, weil die Ultras schweigen, sondern ist halt, weil der Rest auch schweigt und so.
Ja, klar.
Das ist halt so eine Sache. Ging mir jetzt halt auch, ehrlich gesagt, nur darum, ich meine, den Protest, von dem kann ja jeder halten, was er will, aber jeder muss halt so ein bisschen verstehen, warum die andere Seite so reagiert hat, also ne, die Ultras. Ja. Im ersten Moment denkt man dann halt, ja, die Ultras vertreten ihre eigene Meinung und so ein Scheiß und das finde ich nicht in Ordnung, aber ist halt, ja, muss halt darauf achten, dass halt die da wirklich die einzigen Leidtragenden von diesen Montagsspielen sind oder die Hauptleidtragenden, weil den Otto-Normal-Fan, der halt nicht durch die Republik fährt, den stört das halt nicht und dann kann dann halt auch so ein Montagsspiel ja ein anderes Live-Spiel am Wochenende sein. Am Freitag, also Freitag ist ja schon eins, aber dann Samstag oder Sonntag. Ist natürlich schwer, da jetzt vielleicht noch was zu finden, was dann sich nicht mit den anderen beiden Ligen ist, also schneidet und so. Aber ja, da wird man hoffentlich was finden, was dann halt für fanfreundlichere Anstoßzeiten ja auch sorgt. Und wie gesagt, ein Protest, auch bei dem niemand so gefährdet wurde. Okay, außer vielleicht, wenn man über den Ultra saß, dann hat man wahrscheinlich Pfeifen in den Ohren gehabt, etwas stärker. Aber ist da zum Beispiel auch besser, als wenn man irgendwelche Raketen aufs Spielfeld ballert oder irgendwelche Bälle aufs Spielfeld wirft. Das hatten wir, glaube ich, bei unserem ersten Montagsspiel, wo wir dann irgendwelche Tennisbälle auf den Platz geworfen haben. Das ist natürlich auch nicht so schön. Das muss man ja dann wegräumen und so. In diesem Fall gab es halt nur mehrmals die Aufforderung aufzuhören. Ne? Das ist ja der Drei-Stufen-Plan, dass dann erst dreimal sozusagen der Sternsprecher aktiv werden muss. Dann muss ja, glaube ich, Ronny Maul war ja noch im Block. Das ist, glaube ich, auch eine Pflicht. Und ja, dann kam die Unterbrechung. Und ja, also, ne? Ich kann das halt nachvollziehen, warum die so gehandelt haben. Ich finde es auch, wie gesagt, nicht schlimm. Mich hat es im Stadion zwar auch gestört, aber das ist ja nicht so wild. Das ist ja nach einem Tag wieder rum. Und diese Positionierung zum Motorspielen kann ich eigentlich nur vollumfänglich unterstützen.
Gut. Thema abgeschlossen.
Thema abgeschlossen. Wenn ihr dazu noch irgendwas schreiben wollt, dann sind wir für einen Dialog sozusagen natürlich auch immer gerne bereit. Dann schreibt uns gerne auf Facebook oder Twitter oder Instagram gerne an. Wo oder auf Podigy natürlich. Dann reden wir da ein bisschen drüber. Ne? Und jetzt reden wir über Spiel, würde ich sagen.
Jetzt reden wir über Spiel. Erstmal der rote Flitzer. Die Sparkasse hat sich nicht lohnt. Oh, Werbung. Sparkasse Emsland.
Hashtag Werbung.
Ja, ihr Finanzpartner, hier der starke Finanzpartner im Emsland. Bitte schreibt uns an, wenn ihr uns Gimmicks zukommen lassen wollt. Nein, also tatsächlich haben sie sich überlegt, wir stellen den Ball nicht mehr aufs Podest, sondern wir legen den ganz lustig, wie es bei der EM, da, ne? EM, WM, irgendwie bei so einer Veranstaltung war es schon so, schön in so ein kleines Auto und dann fahren wir schön bis zum Mittelpunkt und da kann der Ball dann runtergenommen werden. Ist halt ein bisschen lustig, ein bisschen albern.
Ist ja vielleicht, ein Montagsspiel ist ja vielleicht auch nicht so der ganz richtige Zeitpunkt, um dann zu denken, nee, weißt du was, nochmal einen Werbepartner inszenieren.
Genau, das wäre halt vielleicht eher tatsächlich was, wo man sagt, das machen wir mal nachmittags und dann kann halt auch so ein Kid, ein Jugendlicher ja, vielleicht mal
gewesen.
Das Ding steuern. Ne?
Ja, letzten das, Samstag oder nee, Sonntag
war es. Bewerbt euch dann beim Stadionsprecher, könnte man ja sagen, aber das passiert halt noch nicht. Vielleicht sollte man das einführen, dann wäre das vielleicht eine coolere Aktion, als wenn er jetzt einfach dieses Kart fährt, weil das war einfach nur ein bisschen lustig.
Ja. Naja. Naja. Ja, deswegen letztens gegen Toguchi war irgendwie Tag des Stadionsprechers oder so. Das hätte man das gut einführen können. Weißt du, da ist der kleine Junge.
Als Herr Lütte dabei war, ja, genau.
Aber naja, gut, egal. Haken wir das auch mal so ab. Und kommen wir zum Spiel. Egerer kam für Blacher rein. Das war die erste Überraschung sozusagen. Also im Vorbericht hat er erstmal Meppen noch großspurig verkündet. Jo, bis auf Thilo und Frommann sind alle fit. Und man kann aus dem nahezu Vollen schöpfen. Und ja, dann hieß es dann wohl, oder vielleicht hat er sich auch beim Warmmachen verletzt, im Abschlusstraining irgendwie. dass Blacher halt nicht spielt und auch nicht auf der Bank sitzt. Da war schon dann, als die Aufstellung präsentiert wurde, war klar, okay, es hat keine Leistungsgründe, es hat Verletzungsgründe. Und Erika kam für ihn rein. Was aber eigentlich ja sozusagen unsere Position ist, wo wir eigentlich so aus dem Vollen schöpfen können.
Das ist safe eigentlich.
Genau, defensives Mittelfeld. Also wenn man einfach mal so einen Egerer bringen kann, sozusagen als zweite Wahl, in Anführungsstrichen, oder als Ersatz, dann ist das halt schon ein starkes Zeichen, was für ein gutes Mittelfeld wir haben. Und wenn wir mit einem Egerer spielen, dann könnte auch ein Kolper sich etwas offensiver einsetzen. Das ist mir doch häufiger aufgefallen, dass er dann wirklich sehr, sehr zehnermäßig unterwegs war, wenn Tankulic dann nochmal offensiver war im Sturm, in der Sturmreihe, dass dann dahinter sofort schon Kolper war. Schon überraschend und auch ziemlich stark. Kolper mit einer der Besten auf dem Platz,
würde ich sagen. Definitiv, definitiv. Und auch einer der sympathischsten, da kommen wir später nochmal zu, wenn morgen das Tor schießt.
Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja.
Ich hab das ja feinst beobachtet.
Feinst beobachtet, ja, sehr gut. Der Beginn war noch ziemlich ausgeglichen. Ja. Ich hatte gesagt, mit leichtem Vorteil für uns bis zur Unterbrechung oder, ja, also ich sag mal, die ersten 5 Minuten auf jeden Fall.
Ich hatte tatsächlich eher das Gefühl, dass die Jungs sehr irritiert waren von diesen 5-Protesten, also ohne jetzt dann wieder auf die Nummer einzugehen, aber ich glaube, das hat sie so ein bisschen irritiert, weil das treibt dich
da natürlich auch um. Ja auch nicht.
Was passiert hier im Stadion? Wird gleich noch unterbrochen oder sowas? Also ich glaube, das sind Gedanken, die kannst du gar nicht ausschalten in so einem Moment.
Nee,
und deswegen ist, glaube ich, eigentlich, weil die Anfangsphase ja in den letzten Wochen immer unsere stärkste war oder mit einer der stärksten, ja. So ein bisschen doch arg schwächer gewesen, fand ich.
Ja. Ja, ich fand halt, dass man Köln schon angemerkt hat, dass sie wohl auch sich nicht hätten reinstehen, die waren ja nicht so erschrocken von unserer Stärke sozusagen, weil die sind ja auch so ein bisschen auf dem Höhenflug gewesen. Das ist ja ganz interessant, dass die ja irgendwie 17. sind mit 3 Punkten Vorsprung vom Abstiegsplatz, aber trotzdem irgendwie 6 Spiele oder so nicht verloren haben, ja. Wo man denkt, okay, wo standen die denn vorher? Das will man dann auch gar nicht mehr wissen wahrscheinlich. Und wir im Vorbericht standen nämlich zum Beispiel auch sofort Zugriff bekommen. Das kam auch so ein bisschen lange Bälle direkt in die Spitze und das war es dann auch leider. Also wie kann ich schon mal krass spoilern, die erste gute Chance ist in der 34. Minute und das war von Köln. Mhm. Bis dahin hatte sich sehr viel zwischen den Räumen abgespielt sozusagen und das war okay nur. Also gerade wie gesagt, die ersten 5 Minuten wir noch Vorteil und dann kam Köln so ein bisschen nach der Unterbrechung. Fand ich das Spiel auf eher mäßigem Niveau.
Ja, würde
ich jetzt so sagen. Weniger Offensivaktionen. War so ein offenes Spiel wohl auch. Also es ging halt viel hin und her. Auch der Masaila von Köln, das war einer, der trifft ja mal ganz gerne gegen uns, der war sonst bei Unterhaching unter Vertrag und ist jetzt zu Köln gegangen nach deren Abstieg. Und der ist öfter mal durchgebrochen auf unserer rechten Seite und kam selten zu, ich sag mal, gefährlichen Aktionen, aber man hat schon gesehen, okay, der kann den einen wohl austanzen und dann kann er immer noch weitergehen und dann noch einen guten Pass spielen quasi. Also das war schon überragend. Beimert hatte so echt seine gute Sorge mit ihm, hat aber dann meistens auch immer dann in letzter Not abgegrätscht und so, das war wieder richtig stark. Beimert hat wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Und ja, was mir auch aufgefallen ist, ehrlich gesagt, wir, wenn wir den Ball nicht hatten, haben wir öfter mal wieder 4-4-2 gespielt, also dass Tankulic so ein bisschen in den Sturm gegangen ist und dahinter hatten wir so eine angedeutete Raute, vielleicht habe ich das auch nur sehen wollen, weil ich halt ein Rauten-Fan bin. Nein, HSV-Fan definitiv.
Merkel-Fan.
Was?
Merkel-Fan.
Merkel, ach Gottes Willen. Wir reden über Fußball und also du bringst okay. HSV und Merkel mit rein. Das sind zwei Sachen, die damit überhaupt nichts zu tun haben.
Sehr gut.
Ja, und deswegen, das fand ich schon, weil ein sehr, sehr offensiver Kolper dann halt sich dann sofort hinter diesen beiden Spitzen orientiert hat. Das ist ja eine Rolle, die, aber gut, ich will ehrlich gesagt nicht zu viel über die Raute sprechen. Das machen wir dann, wenn Winterpause ist sozusagen. Aber es war doch interessant. Das ist mir zwar nur ein, zwei Mal aufgefallen, in der ersten Halbzeit auch nur und dann nicht mehr, aber ja, muss man mal gucken, ob man da vielleicht doch was draus machen kann.
Ja.
Ja.
Insgesamt lief das Spiel in der ersten Halbzeit auch durchweg so mäßig, auch nach der Unterbrechung. Da ist man ja eigentlich nicht so richtig in Tritt gekommen. Und ja, wie du schon gesagt hast, dann hatte Köln eigentlich die erste starke Chance.
Ja.
Zum Glück sind wir immer 12 Mann auf dem Platz.
Ja, genau. Das war, ich weiß gar nicht mehr, ob das auch aufs Tor ging oder knapp am Tor vorbei. Aber sonst, genau, Erik war wieder richtig stark. Und was mir auch wieder richtig gut gefallen hat, waren unsere beiden Innenverteidiger, ne? Bünding und Butti, ich muss ja sagen, unsere Abwehr ist dieses Jahr sozusagen der Garant für den Sieg, würde ich sagen. Also das Fundament, der Fels in der Brandung, der dann dafür sorgt, dass wir uns keine Sorgen machen oder nicht große Sorgen machen müssen, wenn dann auch mal ein Ball hinten durchgeht. Das ist ja auch so, ich
Klopfer schnell auf den Tisch, dass es auch so bleibt.
Ja, richtig. Dass dann halt auch, ich meine, gut, jetzt müssen wir umbauen gegen Würzburg, können wir gleich noch dort zu sprechen kommen. Aber auch wenn dann so ein.
Wer hat die fünfte Gelbe?
Dombrovka.
Ah ja.
Und Kolper. Aber ich meinte jetzt speziell die Abwehrreihe, aber gut. Auch wenn da mal so ein langer Ball sozusagen in den freien Raum geht, haben wir meistens immer so, dass Bünning ist mir da gerade noch so im Kopf, der dann halt sozusagen den Raum, wo der Ball zu einem gefährlichen Chance kommen könnte, sofort dicht gelaufen hat und dann der Ball entweder jetzt ausging oder halt im Zusammenspiel mit Erik dann, ja, das ist quasi der das Tor dann auch dicht war. Ja. Also richtig stark. Also das ist wirklich überragend diese Saison. Und was mir auch wieder aufgefallen ist, Standardverteidigung. Wir haben ja gefühlt 3-4 Spiele in Folge 100 Tore durch Standards gekriegt und das ist komplett abgestellt. Also es ist wirklich wahr. Nach dem Wiesbaden-Spiel, gut, haben wir dann... Ja,
wir haben es oft genug angemahnt anscheinend.
Ja,
danke, genau. Rico, für die Umsetzung.
Ja, gut, da haben wir den einen Mega-Freistoß.
Nächstes Mal trag doch mal ein blaues Polo. Wenn du uns zuhörst, trag doch mal ein blaues Polo. Dann wissen wir Bescheid.
Okay. Also da haben wir dieses überragende Freistoß-Gegentor gekriegt, aber seitdem echt alles gut. Also da wird jetzt alles rausgeköpft und so. Also die Zuordnung passt im Mittelfeld wieder deutlich besser. Das ist wirklich überragend. Und das ist ja quasi die einzige große Schwachstelle, die wir noch hatten, die jetzt ja halt auch weg ist. Also ist ja schon jetzt, ist der SV Meppen sozusagen der unangenehme Gegner, wie er immer beschrieben
wird. Quasi aufgestiegen.
Quasi aufgestiegen, genau. Das ist eigentlich ist es safe. Wir können immer schon mal
Tickets buchen. Was hältst du denn jetzt aktuell von der Tabellenposition vom SVM? Sag ich immer, eigentlich sind wir noch allzu schlecht. Das liegt aber auch einfach daran, dass eigentlich nur einer noch besser ist als wir, den ich nicht haben will.
Ne? Nee, das ist auch strange. Ja. Da fällt mir übrigens ein, Heiner Beckmann war ja auch im Halbzeitinterview zu Gast und hat dann auch einen schönen Satz gesagt, weil er wurde natürlich auch darauf angesprochen, SV Meppen, zweite Liga nächstes Jahr und so, was sagen Sie dazu? So nach dem Motto. Und da hat er gesagt, ich wehre mich nicht gegen den Platz, auf dem wir gerade stehen, aber wir sind natürlich demütig und sammeln erstmal die Punkte für den Klassenerhalt. Und
genau so ist es.
Ist ja nicht so, dass es heißt, für uns geht es um den Klassenerhalt, deswegen verlieren wir halt die nächsten 3 Spiele erstmal wieder, damit das wieder ein bisschen gerade gerückt wird. Nee, man muss halt...
so eine Strähne, die kann schneller reißen, als die
Liebe ja, ist. Ne? Das ist es nämlich und deswegen nimmt man natürlich...
Alles mit dem, was geht.
Auch wieder diese schöne Phrase, wir gucken von Spiel zu Spiel, wir schauen nur auf uns, bla bla bla. Aber in dem Fall muss man einfach sagen, ja, so ist es halt. Ne? Für uns zählt halt der Klassenerhalt, ganz klar. Und was danach kommt, das sehen wir dann, wenn wir den Klassenerhalt sicher haben.
Da würde ich gerne noch einen
sehen. Christian Neid hat ja immer gesagt.
Trainer zitiert von uns, ja.
Richtig, genau. Ja.
Aber bevor die Halbzeitpause war, hat es doch noch gescheppert im Karton bei der Viktoria.
Richtig.
Wir haben die 1-0-Führung an uns gerissen.
An uns gerissen. Eine Phase, wo Köln gerade richtig stark war, würde ich fast sagen. Also
ich möchte übrigens den torschießenden Spieler nicht zu sehr loben. Ich kriege schon wieder Panik, dass der nächste Saison
ist. Der hat noch ein Jahr Vertrag.
Ja, das heißt ja nichts. Da wedelt einer wieder mit 2,50 Mark.
Du, wenn sie 100 Millionen überweisen oder Real Madrid wollte ja auch...
oder im Tausch mit Dennis
Neymar. Ja, genau. Real Madrid wollte ja auch... Neymar. Mbappé haben für ein Jahr und haben dann 200 Millionen angeblich geboten. Wenn das bei Tankulic auch der Fall sein sollte, dann würde ich sagen, 200 Millionen.
Wir tun es auch für eine Null weniger, sind wir mal realistisch.
Nein, völliger Quatsch. Wobei, überlegen, 20 Millionen, wie viele Jahre Etat sind das für uns?
4.
Ja, kommt ungefähr hin, ja. Deswegen, also, naja. Aber Tankulic...
Wahrscheinlich dann nur noch 2, ehrlich gesagt.
Das Tor war richtig stark. Also Köln gerade die eine Riesenchance gehabt, danach auch etwas sich mehr ins Spiel reingearbeitet und dann kommt halt sozusagen die auch wieder geil, wie es gelaufen ist. Oder war das 2-0? Ich muss mal gucken. Ah ne, das war das 2-0. Das Witzige kommt noch beim 2-0. Aber das 1-0 durch Kolper und Tanku, also Tanku hat es ja selber eingeleitet in dem Fall, eine verunglückte Flanke von Ballmer, die dann, was dann auch wieder, was mir auch aufgefallen ist, was immer besser wird, sozusagen die letzten Spiele, dass wir auch zweite Bälle besser haben können. Also, ne, der Verteidiger köpft ihn raus, ja. Aber der Ball bleibt bei uns. Und das ist richtig stark. Ja. Und da sieht man auch wieder Putti, der dann vorne war.
So viele Verluste haben wir einfach auch nicht mehr zu beklagen. Das ist einfach so.
Verletzung
mal zu. Ballverluste.
Ballverluste.
Und ja. Auch der Wiedergewinn ist halt ja. Nicht mehr so kompliziert.
Gut, ich meine, es gab wieder viele Fehlpässe in diesem Spiel, aber das lag auch einfach daran, weil beide Mannschaften so scheiße waren.
Ja,
das war bei beiden Mannschaften so. Also, zum Teil war das wirklich so ein Spiel, was eher so zeigt, Abstiegskampf pur, also in Anführungsstrichen, ne, von der Qualität des Spiels.
Weil wenn du sagst, zu viele Fehlpässe, dann muss ich schon sagen, also zu viele Fehlpässe für uns auf einem sehr niedrigen Niveau.
Ja, da hast du vollkommen recht. Also im Vergleich zu letztem Jahr wäre das, ich komme jeder Pass an, quasi. Aber es sind trotzdem noch sehr, sehr viele. Zum Teil. Also
letztes Jahr war ja auch Fehlpass-Gate.
Ja. Ja, aber dann Putti, der dann vorne aufgetaucht ist und ist ja aber auch ein geiler Fußballer. Und da
Balle wieder vorne dabei.
Ey. Balle vorne dabei, Putti vorne dabei. Da zeigt sich auch wieder, wie gut einfach dieses taktische Verschieben funktioniert. Dann Egerer geht dann halt vielleicht ein bisschen weiter nach hinten. Dann bleibt vielleicht ein Dombrovka vielleicht auch mal hinten. Bünning war dann hinten zum Absichern mit Sicherheit.
Zur Not verteidigt Erik Domaschke wie so ein Achtarmiger da hinten alles.
Ja, richtig. Nicht nur achtarmig einen reindübeln, sondern auch
achtarmig verteidigen. Einen raushalten.
Ja. Deswegen, und da ist es dann auch nur logisch, dass dann auch ein Putti sich mal nach vorne traut. Wenn der Putti wird ja auch nicht nach vorne gehen, wenn er Angst hätte, okay, ein langer Ball und der Ball ist schon wieder drin.
Ich will Torschützenkönig werden.
Und das ist mutig, aber hat jetzt hier sich erstmal.
Aber nicht unmöglich.
Hat sich jetzt erstmal einen Scorerpunkt erarbeitet und das auch richtig stark gemacht. Also schön, man hat ja, wie immer bei jedem Spiel, denkt man immer, schieß, schieß, schieß. Und dann denkt man, nee, gut, dass er abgespielt hat, war besser. Und dann, weil Tankulis schieß, schieß, schieß. Und nee, dass er einmal noch den Ball sich hingelegt hat und war dann abgezogen hat, dann noch besser, ja. Und dann stand es 1-0 für uns. Richtig gut.
Ja, also dann kam auch die Halbzeitpause.
Ja.
Und da muss man sagen, da war der Einzige auf dem Platz, der häufiger in diesem Spiel getroffen hat als Tanku. Nämlich der Kollege, keine Ahnung, ich glaube, die hießen beide Simon, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau, der dreimal halt tatsächlich das Torwand, die Torwand getroffen hat, also nicht die Torwand, sondern die Löcher in der Torwand. Es ist wirklich in der Geschichte des SV Meppen, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe die ganze Zeit überlege schon, diesen Rasenmähertrecker.
Der ist weggerostet.
Gab es den in der Oberliga schon oder
war
der in der
Regionalliga? Nein, in der Oberliga gab es sowas noch nicht.
Bist du sicher? Ich bin mir nämlich nicht so sicher. Auf jeden Fall.
Da gab es doch keine Rasenmähertrecker, glaube ich.
Da gab es doch gar keinen Rasen, der war doch gar nicht.
Da hatten wir noch keine Sponsoren, die so viel Geld gezahlt haben, dass ich sowas leisten kann.
Ja, also auf jeden Fall, das Ding stand halt für das gesamte Leben eines Rasenmähertreckers in der Garage. Wahrscheinlich wurde damit halt immer der Rasen im Stadion gemäht.
Wahrscheinlich, genau.
Und dann war er irgendwann kaputt und dann hat man ihn abgewrackt und dann hat man einen neuen Partner gesucht und gesagt, wenn jetzt einer dreimal trifft.
Gibt halt aber Geld.
1912 Euro und was sollen wir sagen?
Herzlichen
Glückwunsch von unserer Seite aus. Genau. Solltest du uns zuhören, dann lass doch mal von dir hören. PayPal-Adresse ist da. Wir lassen uns gerne auf ein Bier einladen. Du kannst uns hier einen Sponsor. Du hast es möglich.
Ja.
Und zeitgleich gab es natürlich auch knapp 60 Euro für die Jugendarbeit.
Genau, was die viel wichtigere Information ist.
Die viel wichtigere Information. Ja, also auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus, dass wir das nochmal erleben durften. Ich habe damit nicht
gerechnet. Nee, ich habe damit auch nicht gerechnet.
Du hast es ja leider auch gar nicht
erlebt. Ich habe es gar nicht gesehen. War ich da? Ich war doch da, aber ich war bestimmt wieder mit Social Media beschäftigt.
Ja, wahrscheinlich.
Muss ja wieder unser Podcast voranbringen.
Twitter ist wichtiger als
das. Ja, absolut. In dem Fall ja. Ja, und zweite Halbzeit hat Köln, glaube ich, einmal oder zweimal direkt gewechselt. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hat man gewechselt und das hat deren Spiel auch ehrlich gesagt ganz gut getan. Also bevor wir halt zu der einen guten Köln-Chance kamen und dann direkt zum 2-0, muss ich eigentlich noch sagen, dass ein Fassbender und ein Guder, ich sag mal, im offensiven Bereich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so stark aufgefallen sind. Aber was mir wieder richtig gut gefallen hat, war, dass sie viel nach hinten gearbeitet haben. Also wenn man jetzt auch beim 1-0 wieder gesehen hat, dass Balle wieder vorne war. Balle ist ja unser Flankengott, muss man ja einfach sagen. Die meisten richtig starken Flanken kommen über ihn oder halt Tanku per Standard vielleicht, aber auch eher weniger. Standards, ich weiß gar nicht, wir haben Standardtor gemacht natürlich, aber sonst war auch wieder nicht viel Gutes dabei wahrscheinlich. Aber egal. Und dafür haben Guder und Fassbender gerade auch, Fassbender war auch ein bisschen unglücklich im Offensiven, also da auch ein bisschen mal den Ball verstolpert oder so, da merkte man einfach, dem
fehlte der Fassbender-Dinge.
Habe ich öfter mal gesagt, genau. Und vielleicht hilft das jetzt ja auch, dass er jetzt ein Tor, dass er jetzt getroffen hat und dass er dann vielleicht ein bisschen lockerer wird. Ich glaube einfach, dass da auch so viel...
Das war das
3-0, richtig. Ja. Wie gesagt, wir sind auch noch nicht beim Tor. Das hat Markus Höhner ja auch gesagt, dass halt Fußball, also er hat darüber gesprochen halt, wie es jetzt, dass es jetzt bei uns klappt, was letztes noch nicht geklappt, dass auch viel Kopfsache ist. Und so ist es halt einfach auch. Das ist halt einfach so, dass du halt, wenn du kein Erfolgserlebnis hast, und gut, ich meine, Fassbender hat ja die Erfolgserlebnis mit der Mannschaft zusammen. Jetzt hat er auch ein Tor gemacht, also ein Tor, was auch gezählt hat in dem Fall gegen Duisburg. Das hat er mit Markus ja auch erzählt, richtigerweise, dass er da ein Tor geschossen hat und das dann fälschlicherweise aberkannt wurde. Ja. Und Fassbender hat ja auch auch schon Tore vorbereitet, auch jetzt das 2-0 hat er auch wieder mit vorbereitet und jetzt dann auch das Tor, das gibt dem Jungen mit Sicherheit Selbstvertrauen, das freut mich für ihn so gut, mega.
Wo wir jetzt dann aber dabei sind, dann würde ich tatsächlich das 3-0 kurz
vorziehen. Ja, zieh mir das eben vor, ist ja kein Ding.
Der junge Mann ist nämlich schuld, dass ich am nächsten Tag quasi keine Stimme mehr hatte. Ich habe für kein Tor so sehr gejubelt wie für das 3-0, obwohl das ja schon fast belanglos ist zu viel gesagt, aber das war halt natürlich schon wieder so die Krönung eines Spiels.
Ich würde fast sagen, das war das wichtigste Tor, weil bis zu dem Tor war Köln einfach einfach uns in fast allen Situationen überlegen.
Ja,
das hat sie gebrochen.
Ja, das hat, genau, das hat sie zwar hinterher gebrochen, aber mit 2-0 fühltest du dich ja schon relativ safe, sagen wir mal.
Sorgen um eine
Niederlage oder einen Unentschieden habe ich mir zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall absolut nicht gemacht.
Ja, das sagst du so.
Aber ja, das sage ich so.
Ich habe mir da keine Sorgen gemacht.
Ich habe da immer nur geguckt und gedacht, wie kann das hier noch zu 0 stehen?
Ja, und ich habe mich, also das Tor einfach wunderschön, dass er es endlich getroffen hat. Ein Quäntchen Glück war natürlich auch dabei, aber das war das Quäntchen Glück,
dass
er halt die ganzen Wochen vorher nicht gehabt hat. Das hat er sich sowas von verdient.
Diesmal keine Scheiße abschließen.
Respekt, ich habe mich so mega gefreut und ich hoffe wirklich auch tatsächlich, dass es der Knotenlöser ist. Und am geilsten fand ich halt die ganze Mannschaft, wie sie mit ihm gejubelt hat. Ja. Alle haben sich mega viel mitgefreut. Ich glaube, jeder weiß, dass ihm das, und das kann ich ja jetzt als Außenstehender halt auch nur mutmaßen, aber auch schwer auf der Seele lag, dass er bisher noch nicht getroffen hat, obwohl er schon so viele gute Chancen hatte.
Ja.
Und umso geiler, als dann der Stadionsprecher zum Jubel aufrief, dass ein Ole Kolper neben ihm auf dem Platz stand und ihn angebrüllt hat und mitgebrüllt hat, was wir halt quasi aus der Menge heraus gebrüllt haben.
Das fand ich so super sympathisch. Und dann merkst du nämlich noch einen Punkt, der diese Saison einfach wieder absolut besser klappt, die Chemie im Team.
Absolut.
Nie, dass die komplett schlecht war, aber du merkst einfach, die Jungs haben Bock auf Fußball, die haben Bock miteinander Fußball zu spielen, die haben auch Bock miteinander zu feiern. Und das war ein richtig gutes Gefühl. Klar ist sowas schneller erwachsen, wenn du auch Siege zu feiern hast. Aber es hat ein rundum wohliges, weihnachtliches, warmherziges Gefühl gegeben.
Ja, das hast Respekt du sehr schön gesagt.
Ich freue mich auf das nächste. Das sehen wir am Wochenende. Bin ich mir schon fast sicher.
Ja, ja. Genau, und ja, das ist einer der beiden Indizien sozusagen, der in diesem Spiel so deutlich wurde, dass es halt wirklich in dem Team einfach unfassbar funktioniert, menschlich und so. Das Gefühl hat man ja eigentlich immer, dass die Jungs immer ein Team sind, egal zu welcher Saison, aber es hat sich einfach was verändert zur letzten Saison. Das hat ja René Guda ja nach dem 1860-Spiel gesagt, das haben wir auch schon öfter mal an diesem Podcast erwähnt. Und von daher ist das halt einfach jetzt schön, dass jetzt Erfolg da ist und die Jungs einfach auch miteinander, also dass sich jeder gönnt jedem, wie gesagt, und das ist so schön.
Und das ist ein sehr guter Punkt und jetzt, wir müssen gleich nochmal auf das 2-0 zurückkommen bestimmt, aber jetzt komme ich doch noch eben zum 4-0 halt auch, denn das hast du nämlich auch an Richie Sukutapaso gemerkt, der ja natürlich genau wie ich als alter Nostradamus vorausgesagt habe, noch natürlich ein Tor geschossen hat. Ich habe gesagt, wenn der gute Mann nachher kommt, der macht auf jeden Fall noch ein Ding. Ja? Und auch da hast du halt gemerkt, wie die ganze Mannschaft einfach schon hinter dem Typen steht, obwohl er noch gar nicht so lange Teil der Mannschaft ist, noch nicht so lange dabei ist, cool, aber alle auch schon Bock haben, mit ihm Party zu machen, mit ihm das Tor feiern und alle richtig gute Laune haben. Ich meine, gut, beim 4-0, wer da noch schlechte Laune hat, der sollte besser nächstes Mal keine Auflauflizenz mehr bekommen. Es war pures Fußballvergnügen, egal wie schlecht das Spiel vielleicht dahinter war. Oder wie nicht gut, schlecht ist zu übertrieben, glaube ich. Auch wie nicht gut das Spiel dahinter war. Und halt auch der Mann, ach, ich liebe ihn, Richie Sukutapaso. Ich glaube, das ist, also ich würde ja beinahe aus dem Fenster mich rausnehmen und sagen, der beste Einkauf, den der SVM je gemacht hat. Also,
okay.
Zumindest ja, als Joker-Knipser.
Also,
direkt nach Jens Robben.
Ah, ja, natürlich. Unser guter, immer für ein Tor gut, Jens Robben. Ja, aber du blühst ja richtig auf bei Richie. Das hatte ich ja vor 2 Podcasts, glaube ich, meine Lobeshymnen. Und jetzt hast du sie gehabt. Das
muss sein.
Absolut.
Morgan und Richie haben es echt verdient.
Absolut verdient,
ja. Haben sich so eingefunden in die Mannschaft. Und wie gesagt, morgen das eine Tor. Und Richie quasi jetzt schon der Garant. Also ein Türchen macht er immer klar. Ne?
Das ist schon mal super. Alle zwei Spiele quasi. Das ist jetzt viertes Spiel, zweites Tor. Das heißt, jetzt gegen Würzburg trifft er nicht. Aber dann gegen Braunschweig trifft er wieder.
Er trifft gegen Würzburg.
Okay, Nostradamus spricht.
Morgen auch.
Und
Samstag erst.
Morgen fast Bänder auf. Ich wusste, dass das kommt.
Ja, die können nicht liegen lassen, sorry, ey.
Ihr werdet es sehen. Höret meine Worte. Höret
und staunet. Es wird
ein schönes Spiel in Würzburg.
Ja.
Aber gut, nicht für Würzburg.
Bevor wir auf das 3-0 und das 2-0 einkommen, möchte ich trotzdem auch nochmal das 4-0 eingehen, jetzt natürlich. Ein Schuss unter der Mauer hindurch, wie ich immer sage, legt doch ein Vollidiot hinter die Mauer, dann ist da das abgesichert natürlich.
Ja. Wer mich kennt, weiß, dass ich das ja eigentlich immer verurteile, wenn man irgendeinen
Trottel hinter die Mauer... Und an dem Tag hast du dich wieder darüber aufgeregt, denn
wir haben ja genau den gleichen
Lukas
Tag.
Krüger, ja genau, Lukas Krüger hat sich dahinter gelegt und so. Wenn man sich auch nochmal das Spiel anguckt, ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen, glaube ich, nochmal sieht, aber da stehen halt drei Leute dann quasi neben dem Ball führende oder neben dem
Ausgangspunkt des Freistoßes dann halt komplett frei und dann kann man den einfach querlegen und dann aufs Tor schießen sozusagen. Aber egal, ich beschwere mich da nie mehr drüber, dass man das macht, weil ich meine, jetzt
erstens haben wir das eine wegverteidigt und zweitens haben wir halt aufgrund
dessen das ein nicht Tor gemacht. Getroffen. Genau, also ja, eigentlich also 100% perfekt, deswegen, ja, wieso soll ich mich darüber beschweren?
Ja, deine These ist widerlegt.
Meine These Punkt. Ist widerlegt, genau, ja. Ja, ich muss das nochmal so sehen, also das... Nee, alles gut. Aber fand ich dann sehr, sehr lustig, dass wir dann genau einmal so verteidigt haben und dann einmal so gemacht haben, als ob die Jungs das auch mal gehört haben und sie gesagt haben, dem Wichser, dem zeige ich es. Gut, kommen wir aber vielleicht nochmal zur Halbzeit zurück so ein bisschen, würde ich sagen, oder? Wir haben ja die Tore jetzt besprochen, bis auf das 2-0.
Gefühlt schon fast durchgeritten, bis auf das 2-0, das ein bisschen zu kurz kommt, das Tanku ja halt auch noch eben. Tanku und Tor, das ist ja genauso wie Stadion und Bier.
Genau, genau. Ja, aber Köln war in der zweiten Halbzeit deutlich stärker als wir, bis zum 2-0. Und danach, ehrlich gesagt, auch noch. Witzigerweise hatten die in der 55. Minute, also quasi direkt vor unserem 2-0, eine Chance, wo man auch denkt, was macht der Mann da? Also eine unfassbar starke Flanke auf einen völlig freistehenden Kölner. Ich weiß gar nicht, wer es war. Und ich weiß nicht, ob er ablegen wollte, ob er in die Mitte legen wollte, weil da war keiner. Aber es sah halt so aus, und hat am Tor vorbeigeköpft. Also so frei kommt der in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr zum Kopfball. Hat sich dafür entschieden, dann eben mal ins Auszuklären. Und da denkst du dir auch so, okay, das kenne ich aus der letzten Saison her quasi. Nur halt, dass solche Dinger dann reingehen und unsere alle nicht drin sind. Also dieses Spiel war wirklich, wenn das letztes Jahr gewesen wäre, ich habe es auf Twitter geschrieben, dann hätten wir das Spiel 2-1 oder 2-0 verloren. Weil von den 4 Toren wären vielleicht maximal einer drin gewesen, weil es waren ja die einzigen Torchancen, die wir hatten quasi. Ja, gut, ich meine, Riesentorchance. Wir hatten noch die ein oder andere Chance noch, aber solche überragende Chancen hatten wir dann. Und ehrlich gesagt, das 4-0 geht ja eigentlich auch nicht ran. Das ist ja auch so ein Ding. Und halt deren Freistoß noch an den Pfosten oder so, das wäre dann halt auch alles reingegangen letzte Saison. Das ist ja so. Ich meine, wer sich so unsere letzte Saison ansieht, der weiß ja, wie es gelaufen ist. Und jetzt funktioniert halt alles so magisch. Und das ist einfach wunderschön. Ja, das 2-0, das wollte ich nämlich gerade sagen, das Witzige in Anführungsstrichen, das war nämlich ein schnell ausgeführter Freistoß von Viktoria Köln, ja, direkt in unsere Füße, direkt sozusagen ein Pass auf Käuber, der dann auf Guda richtig stark passt, also wirklich Wahnsinn, also dieser Pass auch wieder richtig geil, das kommt beim 3-0 gleich auch noch, und der dann auf Fassbender, der Fassbender bedient und der dann auf Tankulic ablegt, das heißt, Fassbender heute ein Tor und eine Vorlage, richtig geil, und das Tor von Tanku hat es ja auch in die Top 10 geschafft, wäre logischerweise auch letzte Saison nicht reingegangen, eher über außen, der Winkel eigentlich relativ spitz, haut der Ding einfach mal unter die Latte.
Wahnsinn,
ne? Wahnsinnig, wahnsinniges Ding.
Was für ein schönes Tor. Ja, genau.
Muss man einfach mal sagen, das war wirklich unfassbar. Köln hat sich davon ehrlich gesagt nicht beeindrucken lassen.
Nee, die haben erstmal weiter Dampf gemacht.
Waren, ich sag mal.
Aber nicht zu lange.
Ich überlege gerade, wie man kann jetzt uns natürlich auch nicht vorwerfen, wenn du 2-0 führst, dass du dann
verwaltest.
Ja, doch, also dass wir genau das gemacht haben. Also wir haben verwaltet, genau. Und dass wir jetzt dann sofort auf den Ball gehen oder so. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ein. Ja, es war eigentlich kein gutes Spiel von uns, in Anführungsstrichen. Weil Köln immer wieder auch in Räume gekommen ist, die wir eigentlich hätten dicht machen müssen. Allerdings haben wir es immer hinbekommen, sozusagen, bis auf ja, dieses Freistoßding, diese eine Flanke und so. Und auch, ich habe eine Szene von Putti im Kopf, wo er dann den Ball in höchster Not weggegrätscht hat und dann seine Siegerfaust so gezeigt hat. Das war auch schön. Da sieht man auch, sowas ist quasi ja auch schon ein Tor, in Anführungsstrichen, wenn du halt einen gegnerischen eine hundertprozentige Torchance weggrätscht, da ist das ja auch schon auf jeden Fall feiernswert und so weiter. Ja, deswegen, also da, bei unserer starken Abwehr konnte man einfach sagen, auf dieses Verlass, da kam halt sehr wenig durch, obwohl Köln halt sehr viel Ball hatte. Deswegen, gerade Putti und Bönning waren wirklich auch wieder so die heimlichen MVPs des Spiels, die dann halt, ich glaube, das hatte Rico in der Pressekonferenz auch gesagt, dass man sich auf die so verlassen hat in dem Spiel oder verlassen konnte und dass deswegen auch dieser Sieg so in der Höhe vielleicht etwas hoch, aber sonst auch hoch verdient war. Ja, 68 Minuten war halt dieses Freistoßtor, Freistoßding von Köln direkt an Pfosten.
Ja.
Und danach.
Danach lief für Köln eigentlich nichts mehr.
Weniger. Die hatten danach halt noch eine Riesenchance, wo er dann auf frei am Tor vorbei schoss quasi. Und dann kommt unser Ding, das war die 73. Minute, also auch sehr, sehr kurz danach. über, muss man jetzt auch sagen, ich kritisiere immer unser Konterspiel. Dieses Spiel kann ich nicht kritisieren, weil diesmal war es richtig, richtig stark.
Was für ein Lauf.
Was für ein Lauf, genau. Ja. Der Pass von Bünning, der erst den Ball unfassbar gut abgrätscht, das meinte ich ja auch gerade, dann super abgrätscht und dann auch noch diesen genialen Pass, also erst nochmal ein paar Schritte geht sozusagen oder ein paar Meter macht und dann den Pass auf Fassbender macht. Der Handle mit Ball immer noch wegläuft. Mit Ball bist du ja logischerweise immer ein bisschen langsamer. Ja. Aber Fassbender hat ihm Meter abgenommen. Das ist auch der Wahnsinn. Und dann hat er sich endlich belohnt und das Ding reingemacht. Also richtig geil. Also ein unfassbar starkes Tor. Dass das in den Top 10 nicht aufgetaucht ist. Aber wahrscheinlich hat man sich gedacht, ein Mappentor muss reichen. Aber war der Hammer. Also wirklich richtig geil. Ja. Genau, und dann, ja genau, nach dem 3-0, Putti hat es im Interview hinterher gesagt, eigentlich nach dem 3-0 konnte man sich immer noch nicht so sicher fühlen, weil die immer noch weitergespielt haben. Da hatte ich ehrlich gesagt keine Angst mehr, dass das noch irgendwie, dass da noch irgendwas passiert.
Ein bisschen später bist du meinem Gedanken nachgezogen.
Ja, doch, nach dem 3-0 auf jeden Fall. Auch wenn jetzt der Freistoß gesessen hätte, ne, weißt du, dann hätte es 2-1 und die hatten sowieso gerade Übergewicht.
Und die Sache ist aber auch einfach, Meppen war ja dann letztendlich, glaube ich, auch ganz schön beflügelt von Morgenstor.
Ja,
und ich glaube, da hätte dich dann diese Gegentreffer, ein Gegentreffer nicht aus der Bahn geworfen.
Nee, glaube, nach dem 3-0, wie gesagt, nach dem 3-0 nicht, nach dem 2-0, wenn da noch ein Gegentreffer gefallen wäre, vielleicht.
Ah, weiß ich nicht.
Das Einzige, wo ich mir noch um den Sieg sozusagen Sorgen gemacht habe, waren, dass dieser Auswechselposse.
Komische Wechsel da, ja.
Also
Wiljev kommt rein für Ole Kolper und dann kommt
Wiljev
gar nicht rein für Ole Kolper, sondern erst kommt 5 Minuten später Wiljev rein für Ole Kolper.
Ja, das war sehr, sehr irritierend.
Also erstmal habe ich Sorge gehabt, weil Wiljev hat sich ja dann auch wieder hingesetzt. Was war jetzt? Stand er nicht auf dem Spielbericht?
Das kennt man ja aus Meppener Zeit. Deswegen.
Ja, schon mal passiert, ne?
Fast gegen Bayern 2 ist es uns fast passiert. Da hätten wir aus Versehen Tankulic eingewechselt, wo er nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. Hat man es noch rechtzeitig gemerkt, beziehungsweise die Linienrichter hat es zu dem Zeitpunkt gemerkt, wo gesagt hat, warum wollt ihr den bringen? Ich stehe ja nicht drauf. Also Neidhardt hätte die eiskalt gebracht und dann hätten wir, naja, egal. Wir müssen noch erinnern, Ritchie kam noch rein, genau, der hat das Tor gemacht für Krüger. Und Hämlein kam für Guda rein. Krüger fand ich so ein bisschen noch ein bisschen unglückliche Position.
Bisschen schwach auch. Wenn
ich stark bemüht, aber auch nicht so viel hingekriegt sozusagen.
Ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Krüger ist so ein bisschen die Vorbereitung jetzt für Ritchie. Dann, also weil man wiegt den Gegner in Sicherheit und dann bringst du
den
das Tor doch noch eben macht.
Ja gut, das kannst du aber auch nicht so sagen. Krüger hat ja gegen Dortmund auch ein richtig starkes Tor gemacht. Ja, und auch nicht nur auch mal getroffen, sondern auch richtig starkes Tor gemacht. Und
das ist richtig.
Hat auch gegen Osnabrück im Landespokal auch ein entscheidendes und starkes Tor gemacht. Deswegen, also ist auch ein guter Junge, der sich aber auch gut entwickelt hat. An dem Tag war es aber nicht
besonders gut.
Nee, eben, genau. Aber da Schwächephasen hat jeder ja mal. Und sei auch nochmal Egerer erwähnt, den habe ich mir auch noch aufgeschrieben, gerade in der Schlussphase. Hat er auch überragende letzte Bälle gespielt, also wirklich so der Pass auf Hämlein dann mal war wirklich überragend. Dann ist vielleicht mal nichts draus geworden oder auch ich glaube auf Ritchie oder vielleicht auf Fassbender, ich weiß nicht mehr ganz genau. Richtig gute, überragende, lange Bälle und da denkst du dir auch so, okay, ein Egerer, der spielt ja seltener oder und wenn dann auch nur meistens als Einwechslung und nicht über 90 Minuten, hat jetzt aber auch dem Spiel auch so ein bisschen seinen Stempel aufgesetzt. Der hat auch von dem Spiel auf jeden Fall auch Pluspunkte gesammeln können beim Trainer, bin ich mir ganz sicher. Wird jetzt ja auch wieder ran müssen, weil Kolper sich ja dann erst noch, bevor er dann wirklich ausgewechselt werden durfte, sich noch die 5. Gelbe abgeholt hat. Weil genau, in der 82. Minute wollten wir erst doppelt wechseln. Ich kann es mir ehrlich gesagt jetzt nur so erklären, dass Kolper wohl, man muss ja immer auf dem kürzesten Weg das Spielfeld verlassen, dass er dann halt wahrscheinlich von der Außenlinie zur anderen Außenlinie gelaufen ist, der Schiri gesagt hat, Junge, kürzester Weg, du bleibst erstmal hier und deswegen musste er drin bleiben. Das ist die einzige Erklärung, also sonst wüsste ich nicht warum. Ja, da kam erstmal nur Hibi rein für Dombrovka, der sich da schon die 5. Gelb abgeholt hat und FCF hat sich die dann danach abgeholt, Kolper sich dann danach abgeholt und dann durfte er raus. Ja, und Amitov kam auch noch rein für Fassbender. Fassbender durfte sich noch seine Standing Ovations
abholen. Genau, das war, glaube ich, auch tatsächlich nur einfach ein Wechsel, damit er halt nochmal den Jubel kriegt.
Ja, absolut.
Auf jeden Fall. Das ist auch vollkommen gerechtfertigt.
Vollkommen gerechtfertigt. Und ich meine, der war ein bisschen auch froh, dass er dann raus durfte, weil er hat ja wieder viel malocht, viel gelaufen und auch überragend, dass er dann, wann war das Tor, in der 73.? 73 Minute, dass er dann immer noch sozusagen schneller ist als sein Gegenspieler,
als sein Gegenspieler. Apropos schnell, das wollte ich auch noch sagen. Ritchie, es gab ja auch so Bedenken, ich habe da halt auch so aus Kreisen gehört, so, der ist halt auch noch nicht ganz fit und sowas alles. Als der seinen ersten Run gemacht hat gegen den Gegner, hat er gesagt, Alter, da läuft, was willst du, da läuft die Maschine, ey. Also gut, also
ja, wahrscheinlich der ist er ja auch noch
in der 74. Minute. Die Elten unterwegs, ja. knallhart gefährlich auf Kurzdistanz, aber das wird sich ja nach und nach geben. Also ich bin sehr zufrieden mit ihm. Aber das
ich auch. Aber sei dazu gesagt, ich kann die Kritiker in Anführungsstrichen ja auch verstehen. Ich habe ein Interview von ihm gelesen, beim NDR, glaube ich, oder so, wo er dann auch gesagt hat, dass dann die Umstellung von Asien zu Europa halt auch so Jetlag mit sich zieht und so weiter. Und wenn du halt nicht Mannschaftstraining machst, dann kannst du halt auch nicht fit sein. Das haben wir auch schon mal gesagt. Das ist halt logisch. Und dann soll er seine Zeit immer wieder bekommen. Man soll das jetzt nicht überstürzen und so weiter. Deswegen, wenn er zur Rückrunde fit ist, ist mir alles gut. Und vor allen Dingen, wenn er immer, oder selbst wenn er nur als Joker reinkommt, dann ist das für mich auch in Ordnung, wenn er dann immer solche Spiele macht. Der hat ja bisher auch nur gute Spiele gemacht. Der Wiesbaden, Dortmund hat er kein Tor gemacht, hat aber immer wieder seine Klasse durchblitzen lassen. Ja. Genau.
Ja.
Der zweite Punkt, den ich noch sagte, wo es halt im Team einfach stimmt, das hatten wir das angesprochen mit Kuruk, der Dance.
Mit das was? Hatten wir in dem Podcast, also es war ja nicht dieser.
Doch, war auch. Der hat auch gedanced mit ihm. Ritchie ist rausgerannt zur Seitenlinie. Ach so, ja. Und Kuruk kam dann an, halt noch im Leibchen, und dann hat er auch diesen komischen Dance da gemacht.
Ja, quasi. Ja, gut, das stimmt. Ja, genau.
Und das ist auch das einfach halt, aber überragend. Über
die Tänzchen haben wir ja schon mal
gesprochen. Ja, aber es gibt nie, ein Podcast ist nie vollständig, wenn nicht auch über Tortänzchen berichtet wird. Deswegen, also wenn sie da sind. Von daher sei das auf jeden Fall nochmal erwähnt. Und das zeigt halt auch, wenn ein Kuruk halt 19 Minuten lang auf der Bank sitzt, trotzdem aber immer noch Bock hat sozusagen mit seinem Kumpel, ich schätze mal, die sind schon, ja. Das gab es glaube ich auch in einem Interview, dass Ritchie, er gesagt hat.
Sehr guter Kumpel, Pasu.
Genau so hieß es, genau. Nee, dass die halt auch schon mal zusammen essen waren und so, die kommen ja aus der gleichen Gegend von NRW, wie in der Nähe von Wuppertal oder so, meine ich, das
sagt er. Wenn er uns übrigens zuhört, dann kann er uns mal zwei Käppis schicken aus seiner Collection, ne?
Ja. Und deswegen, die verstehen sich auf Schlag einfach gut, und da ist dann auch kein, also da ist Konkurrenzdenken mit Sicherheit da, aber da ist halt eher so, ich freue mich für den, wenn er spielt, weil er halt auch ein guter Mann ist und weil dann schon freundschaftliche Gefühle vielleicht da sind, und dann gehört man ihm dann auch das Tor, und der Mannschaft steht ja sowieso im Vorderraum und so weiter, und dann dancen wir halt mit ihm, wenn er Tore macht. Fand ich geil.
Ja,
und
richtig geil.
Das hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen.
Am Ende des Tages, auch ob dessen, was da vor passiert ist oder so, ein trotzdem sehr gelungener Fußballabend, muss man einfach sagen. Ja,
vielleicht auch deswegen. Also vielleicht
so viel, wollen wir es nicht hochstilisieren. Auf jeden Fall super gelaufen, auch wenn das Spiel halt so ein bisschen ruckelig war, sage ich jetzt mal, mit 4:0. Endlich positive Torbilanz auf Platz 3.
Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll.
Ja, weiß ich auch noch nicht.
Das fühlt sich so falsch an.
Das fühlt sich sehr richtig an, und das bauen wir jetzt auch weiter aus. Und zwar direkt am Wochenende in Würzburg.
Ja, bevor wir den Podcast beenden, möchte ich noch eine Sache sagen. Ich habe heute noch im Fanforum gelesen, dass ein Blacher wahrscheinlich immer noch ausfällt. Das finde ich ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Ich hätte ja gedacht, dass man vielleicht vorsichtig, es wird ja nicht kommuniziert, was er jetzt genau hat. Ob er sich jetzt verletzt hat, schwerer, oder ob es nur, ob man vielleicht kein Risiko eingehen will, aber alles gut. Ich bin aber mal gespannt, ob jetzt ein Kuruk auch mal seine Dings wieder kriegt, seine Einsatzzeiten. Ich habe ja schon mal in einem Podcast vermutet, das lässt sich ja nicht belegen, dass er und Kolper nicht so gut miteinander können auf dem Spielfeld. Also nicht menschlich, sondern nur spielerisch. Und deswegen könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man die Chance jetzt wieder nutzt, wenn auch Körper jetzt ausfällt, dass man Egerer und FCF vielleicht bringt. FCF ist ja sowieso eher ein Spieler für die eher offensive Position. Ein Blacher ist ja doch noch eher defensiver, und ein Körper zu ersetzen, da ist ein FCF wohl eher besser. Und jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass Kuruk wieder seine Einsatzzeiten bekommt.
Ja.
Von Anfang an.
Werden wir mal sehen, ob du damit recht hast. Wir wissen es schon bald, das Wochenende naht. Ja. Und bevor wir den Podcast beenden, möchte ich heute auch noch was sagen. Und zwar habe ich hier noch eine nette Grafik vom Fußballranking.
Oh, okay.
Und zwar der Viererpack. Die aktuell längsten Serien in den Profiligen Deutschlands. Und was soll ich sagen, von den Vieren dominiert der SV Meppen drei Kategorien in der dritten Liga gerade. Und zwar ist das zum einen die längste Siegesserie im Augenblick mit 4 Siegen. Am Wochenende natürlich mit 5.
Selbstverständlich.
In jedem Spiel getroffen seit 7 Spielen.
Das ist ja auch verrückt, ne? Da hast du eine negative Torbilanz sozusagen und triffst dann aber trotzdem immer.
7 Spiele immer getroffen. Und ohne Gegentor seit 270 Minuten. Da nochmal dicker Respekt auch an Erik, der da halt sehr, sehr viel für tun muss, damit das auch wirklich so ist.
An die ganze Einzige, Abwehr, genau. Ja.
Das Einzige, was wir bisher nicht haben, ist am längsten ungeschlagen. Da arbeiten wir noch dran.
Ja, da muss erstmal
noch die Schwäne.
Ja, ich kann sagen, da muss erstmal Zwickau dran arbeiten, weil wenn die auch weiter dran arbeiten, dann können wir noch so viel dran tun.
Ja, ich bin ja guter Laune. So. Das soll es dann aber auch für heute gewesen sein, auch mit diesen kleinen Statistiken am Ende. Und,
Statistiken sind immer gut.
Genau. Das war's für heute. Wir hören uns dann nach Würzburg wieder in der kommenden Woche. Und,
möchtest du noch einen Podcast grüßen vielleicht im Nachhinein?
Einen Podcast?
Ja, weiß ich nicht.
Ich grüße den Nerdwissen-Podcast, der sich in seiner kommenden Folge mit James Bond beschäftigen wird. Spoiler-Alarm.
Ich grüße die Podbolzer und Funke aus 05. Ach, okay. Das sind auch sehr gute Podcasts, wo man reinhören kann.
Achso, und ich grüße Carina, die vor uns hat, uns gesagt hat, wir sollen einen Podcast machen und die sich tatsächlich auf unseren Aufruf im letzten Podcast gemeldet hat. Ja, das war sehr cool, schön.
Ja.
Und ja.
Dann sei auch nochmal Daniel und Kai gegrüßt, mit denen ich beim und noch die anderen, wo ich den Namen leider nicht mehr weiß, tut mir leid. mit denen ich dann das letzte Frauenspiel gesehen habe, also die Einladung auf ein Bier kam ja auch. Auf ein Bier, das ist ein Podcast übrigens. Die Einladung auf ein Bier kam ja auch von denen oder von Daniel in dem Fall. Schönen Gruß, schön, dass ihr uns auch immer hört. Das freut mich. Und ja.
Jetzt reicht's auch.
Genau, wir haben jetzt noch schön, wir haben Podcast-Grüße rausgehauen, wir haben Statistiken rausgehauen, wir haben das Spiel besprochen, wir haben den Protest angesprochen, zwei verschiedenen Meinungen oder Ansichten, sagen wir
es lieber so. Es war nur ein Spiel und trotzdem war er doch 10 Minuten länger ungefähr als sonst.
Ja, was soll man machen? Du, was willst du machen? Das ist nun mal so.
Das ist einfach.
4 Tore auch.
Und ganz zum Schluss grüße ich noch den Lukas, wir sehen uns zum nächsten Podcast. Bis dann.
Okay, ich grüße dich, Tobi. Shoutout an dich.